Vielen Dank euch. Ich weiß nicht, ich hoffe es, ich gehe davon aus, dass es auf viele zutrifft, dass ihr gute Geschichten, gute Bücher, von mir aus auch Filme, auch wenn wir wissen, dass die Bücher immer besser sind als die Filme, oder? Gute Krimis, Thriller vielleicht, so sehr liebst wie ich, besonders dann, wenn es dem Autor, der Autorin gelingt, einen ständig zu überraschen, mehrfach zu überraschen. Wenn du so als Leser denkst, jetzt hast du so ein bisschen eine Ahnung von dem Fall, du weißt, wie die Lösung aussehen könnte, du machst dir so deine Theorien und dann blätterst du eine Seite um und dann kommt irgendwie ein neuer Zeuge ins Spiel, ein ganz neuer Umstand, neues Puzzlestück und du denkst dir, ah, musst du alles wieder über den Haufen werfen, was du dir überlegt hattest. So Irrungen und Wirrungen. Ich liebe diese Geschichten, wenn ich als Leser ganz viel überrascht werde. Ich bewundere dann den Autor, die Autorin sehr dafür, für diese Kreativität. Vielleicht geht es dir ähnlich. Und ich behaupte dann, wenn es dir so ähnlich geht, dass du dann genauso enttäuscht wärst wie ich, wenn es so am Ende, so auf der letzten Seite, ja so heißen würde nach dem Motto, ja, lieber Leser, wer jetzt letztlich der Mörder ist, das darfst du dir jetzt anhand der Indizien gerne selbst entscheiden. Es gibt die und die Indizien, aber es hat sich leider kein echter Zeuge mehr gemeldet und wir können nicht eindeutig sagen, wie der Fall jetzt ausgeht. Ich wäre extrem enttäuscht, ich glaube du auch, denn obwohl wir diese Irrungen und Wirrungen lieben, am Ende wollen wir, dass alles einen Sinn ergibt, oder? Es muss so sein, sonst gebe ich mein Geld, das Buch zurück und verlange mein Geld zurück. Das muss so sein. Ich möchte eine Lösung haben. Ich möchte eine klare Botschaft haben. Denn das Allerschönste ist ja dann, dass wenn es am Ende ein klares Ziel gibt, wenn sich diese ganzen Irrungen und Wirrungen am Ende auf ein Ziel hingearbeitet haben, ja, wenn die dein Ziel gefunden haben, dann bekommt ja diese ganze Geschichte vorher, gerade durch dieses perfekte Ziel, das einen Sinn ergibt, eigentlich noch mehr Gewicht und es macht eigentlich noch mehr Spaß, dann über diese ganzen Wege nachzudenken vom Ende her. Ich will eine klare Botschaft haben, wir möchten, dass alles einen Sinn ergibt in Büchern und ich behaupte auch im echten Leben. Wir können kein Leben ohne Sinn leben. Denn ein Sinn und ein Ziel schenkt uns Orientierung in unserem Alltag und es hilft uns eben auch, diese Irrungen und Wirrungen, auch wenn wir gerade drinstecken, anders einzuordnen, anders zu ertragen. Wenn wir wissen dürfen, am Ende wird es alles auf ein großes Ziel hinauslaufen. Aber die Frage auf dem Weg ist natürlich dann die, ja, beim Buch kann man es erahnen, da ist irgendwann eine letzte Seite so. Für uns ist die Frage natürlich, wie können wir das wissen? Ja? Wie sieht die letzte Seite aus? Und vor allem, wer kann dafür, wie in so einer Krimi-Geschichte, wirklich der eine aussagekräftige Zeuge sein? Wer kann uns das mitteilen? Das sind Fragen, auf die unter anderem der Bibeltext von heute auch Antworten liefert. Wir haben jetzt aus gutem Grund über Ostern unsere Reihenfolge so ein bisschen unterbrochen in der Johannesserie. Wir knüpfen jetzt nochmal wieder ein bisschen weiter vorne an. Wir haben noch die Hochzeit von Kana im Hinterkopf. Wir haben noch die Wiederherstellung bei der Tempelreinigung im Hinterkopf, das Gespräch mit Nikodemus. Und jetzt lese ich weiter von Kapitel 3 ab Vers 22 bis Vers 36. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon nahe Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden, wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Gemeinschaft an diesem Sonntagmorgen. Wir danken dir für die Gemeinschaft im Lobpreis, für die Gemeinschaft unter deinem Wort. Und wir danken dir für dein Wort selbst und bitten dich jetzt, dass du es uns aufschließt, dass du uns Erkenntnis schenkst, dass es uns in Hirn und Herz rutscht, was du an uns lebendig machen möchtest. Amen. Ich bin bisher, obwohl Johannes der Täufer schon erwähnt wurde, nie detailliert auf ihn eingegangen. Ja, wir haben die Stellen gelesen, aber ich habe ihn so ein bisschen ausgeblendet. Er kam ja schon vor und deswegen soll er aber heute nochmal seinen würdigen Platz bekommen mit dieser Stelle. Man könnte auch sagen, gerade noch rechtzeitig. Denn tatsächlich ist das, was wir gerade gelesen haben, die letzte richtige Stelle, wo Johannes der Täufer im Johannesevangelium nochmal zu Wort kommt. Und ich finde, vielleicht habt ihr es schon so ein bisschen mitbekommen, er bekommt hier tatsächlich ein schönes, würdiges Finale. Ihr wisst vielleicht auch durch die anderen Evangelien, die diese Lebensberichte von Jesus aufgeschrieben haben, dass Johannes der Täufer später hingerichtet wird. Johannes hier, unser Evangeliumstext heute Morgen, schweigt davon. Es wird nur so im Vorbeibegehen, so kurz erzählt, dass das, was hier passiert ist, noch vor der Gefangennahme war. Ja, das war, bevor er ins Gefängnis geworfen wurde. Dass er aber hingerichtet wird, erzählt Johannes nicht. Stattdessen gibt er uns eine ganz andere Brille für das Finale des Lebens von Johannes. Johannes der Täufer bekommt hier nochmal zu Wort und Johannes der Evangelist beendet quasi den Lebensbericht über seinen Namensvetter nicht mit den Worten, ja, er ist dann leider hingerichtet worden, sondern er setzt ihm nochmal einen ganz anderen Fokus, einen ganz anderen Schwerpunkt. Er darf sozusagen nochmal ganz anders sein Testament hier verlesen, seinen letzten Willen verlesen. Und wir sehen an Johannes ein Leben mit Sinn und Ziel. Bevor er von der Bühne verschwindet, darf er noch einmal ganz, ganz mächtige, starke Worte sprechen. Und da können wir die Frage stellen, inwieweit sehen wir bei Johannes, der so ein fragwürdiges Ende nimmt, überhaupt Sinn und Ziel im Leben? Wir können auch fragen, wie sieht ein gelingendes Leben aus? Wir können mit einem Kontrast anfangen und uns fragen, wie sieht das heute aus, wenn wir jetzt eine Umfrage hier auf den Marktplätzen machen würden, den Leuten das Mikrofon vor die Nase halten und sagen, wie sieht ein gelingendes Leben aus? Was ist ein erfolgreiches Leben, ein erfülltes Leben? Was würden die Leute so sagen? Ich denke, bei jedem kommen andere Gedanken auf. Sehr schnell sind wir dann, denke ich, bei unseren Zielen, die wir ja so haben, Familie, Haus, Kinder, Hund, Karriere, Geld, so das Typische. Heutzutage kommt ganz oft auch das raus in unserer Gesellschaft, sowas wie Bekanntheit, sogar Berühmtheit, ein erfülltes Sexleben, ausgedrückt Anerkennung auch in Klicks und Likes natürlich. Letztlich unterschwellig immer auch die Sehnsucht, wir wollen geliebt werden, auch wenn wir es nicht so sagen, obwohl wir andere Dinge vorschieben. Und ich denke, vieles von dem lässt sich zusammenfassen in dem großen, riesigen Begriff Glück, ja? Wir wollen alle ein glückliches Leben haben. Wir wollen Glück im Leben finden. Und da vielleicht jetzt mal eine provokante Frage. Weißt du denn, was dich wirklich glücklich macht? Vielleicht weißt du es jetzt gerade, vielleicht weißt du es für die nächsten ein, zwei Wochen, aber weißt du, was du jetzt schon tun müsstest, damit du vielleicht in 15 oder 15 Jahren wirklich nachhaltig glücklich bist? Was macht dich wirklich glücklich? Glücklich, also so richtig, so tief drinnen. Zurück zu Johannes dem Täufer. Wenden wir mal diese weltlichen Maßstäbe bei ihm an. Also bekannt war er, das kann man ja wohl nicht leugnen. Er war bekannt, auf gewisse Weise vielleicht auch berühmt, aber wie sieht es mit dem Rest aus? Er war von klein auf irgendwie ausgesondert für diesen besonderen Dienst. Wir ahnen das schon so in den Berichten, ne, als Elisabeth auch schwanger war. Er hat dann aufgrund dieses Dienstes, dieses Gelübdes auch niemals geheiratet. Also da fällt schon mal sehr viel modernes Glück irgendwie weg, mit allem, was dazugehört. Also keine direkte, tiefe menschliche Nähe, Sex, Familie, kann bei ihm nicht gewesen sein. Dann hat er lange Zeit seines Lebens völlig isoliert und alleine gelebt in der Wüste, also kein Eigenheim. Er hat einfache Kleidung getragen. Nur zwei Dinge sind beschrieben, Kamelhaarmantel und Gürtel. Dann wahrscheinlich aufgrund seines Gelübdes extrem lange Haare, ein wilder Bart. Also stellt euch das mal vor, ja, Kamelhaar, Gürtel und der Rest Haare so etwa. Wilde Gestalt. Also wie hätten wir ihn angeschaut, ja, mit unserem Blick heute, wenn der jetzt so hier vorbeilaufen würde. Er hat sich dann noch ernährt von Heuschrecken und Honig. Ja, kann man hier ja auch ab und zu testen, zumindest die Insekten, habe ich schon gemacht. Empfehlenswert. Ist eine Erfahrung. Also Heuschrecken und Honig, auch nicht sehr abwechslungsreich. Und dann steht er irgendwann auch noch absolut in der öffentlichen Schusslinie, predigt unangenehme Dinge, ruft zur Buße, also fordert andere Menschen auf, ihr macht was falsch, ändert euer Leben. Prangert das Leben von anderen Menschen an. Ist vielleicht auch nicht ganz so sympathisch. Und später wird er verhaftet aus völlig niederen Motiven. Und aus genauso völlig niederen Motiven, wegen einem, und jetzt passt auf, einem im alkoholisierten Zustand ausgesprochenen Versprechen eines ehebrecherischen Königs. Aus diesem Grund wird er schließlich geköpft. Klingt das, was ich jetzt aufgezählt habe, nach einem sinnvollen, glücklichen Leben? Und doch, die Frage lohnt sich bei Johannes. Denn mit diesem Bericht bekommen wir jetzt so eine geistliche Brille aufgesetzt. Ja, wir bekommen jetzt den Blick Gottes auf das Leben von Johannes und auf das Lebensende von Johannes geschenkt. Und der selbst darf dann sagen über sein Leben, quasi als Antwort auf die Frage, hatte ich ein gelingendes Leben, darf er sagen, diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wow, diese meine Freude ist nun erfüllt. Frag dich das mal, gibt es was Besseres, als wenn ich in meinem Leben irgendwann sagen kann, meine Freude ist erfüllt. Nicht nur, ja, mir geht's gerade gut, sondern ich bin fröhlich, das ist schon mal eine schöne Dimension. Aber dann auch noch zu sagen, meine Freude ist erfüllt. Ja, es ist vollkommen. Im Grunde, es geht nicht mehr. Es ist voll. Besser geht es nicht. Wir jagen ja zeitlebens irgendwie so der Freude hinterher, aber der Johannes scheint an diesem Ziel angekommen zu sein. Und was war dieses Ziel, was war diese Freude? Naja, er hat es uns ja erklärt vorher. Er hatte eine klare Identität, eine klare Berufung. Er wusste, wozu er da ist. Er hatte einen Platz in der Geschichte. Und er wusste vor allem eines, Überraschung, ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen witzig, aber ob du dich da schon mal drüber gefreut hast. Er wusste vor allem eines, er ist nicht der Christus. Kann man sich auch mal kurz drüber freuen. Du bist nicht der Christus. Klammer auf, du bist nicht dafür verantwortlich, dass dein Leben gut wird. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass dein Leben ans Ziel kommt. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass dein Leben am Ende Sinn ergibt. Du bist nicht dafür verantwortlich, dich zu retten, diese Welt zu retten. Das ist ein anderer. Johannes sagt, er ist aber vor diesem Retter hergesandt. Er hat einen klaren Auftrag. Und er redet dann noch weiter in der bildlichen Ebene. Er sieht sich selbst nicht als Bräutigam, er ist der Best Man. Ja? Er sieht sich als Trauzeuge, als Freund des Bräutigams. Wir hatten es in dieser Serie schon mal, das Bild von der Hochzeit, Hochzeit von Kanaan, wo Jesus bei einer Hochzeit sitzt und so in Gedanken schon bei seiner Hochzeit ist, die ganz anders aussieht als unsere Hochzeiten, wenn er über das große Finale nachdenkt. wenn er über das Ziel der Welt nachdenkt, da redet er auch über Hochzeit, wo er, der Bräutigam, wieder vereint sein würde mit der Braut, mit der Gemeinschaft der Gläubigen, mit denen, die zu ihm gehören, die durch seinen Tod und seine Auferstehung für ihn erkauft sind für alle Ewigkeit. Und das wird mit diesem großen Hochzeitsfest im Himmel ausgedrückt. Und dazu wird eingeladen. Johannes hier, der Freund des Bräutigams, hat eine ganz andere Rolle. Er bereitet die Hochzeit mit vor. Er lädt ein zu diesem Fest. Er war dafür verantwortlich, die Braut vorzubereiten, die Reinigungsrituale vor so einer Hochzeit zu überwachen, die Prozession anzuführen, mit der die Braut dann geführt wird in das Haus des Bräutigams. Also der Zweck des Brautfreundes, des Trauzeugen damals war es, die ganze Aufmerksamkeit auf das Hochzeitspaar, auf den Bräutigam zu lenken und alle vorbereiteten Ereignisse zu treffen. Und dann war seine Aufgabe, zurückzutreten und zu verschwinden. Und Johannes war überglücklich, diese Rolle zu haben. Diese Rolle, diese Identität war erfüllt, als Jesus der Bräutigam erschienen war. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Also mit allem, was er tat, mit seinem ganzen Leben, war er für dieses eine Ziel da, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Er ist so wie in dieser Krimi-Geschichte, in diesem Roman, er ist der eine Zeuge, der sagt, das ist die Lösung. Siehe das Lamm Gottes, er ist es, auf den ihr wartet, bewusst oder unbewusst. Auch wenn ihr bislang den Sinn, das Glück an anderen Stellen gefunden habt, da könnt ihr es finden. Es geht jetzt um Jesus und nicht um mich. Und so sehe ich bei Johannes auf jeden Fall zweierlei. Ich will sagen, ja, er hatte ein glückliches Leben. Erstens, weil sein Leben ein Ziel gefunden hat. Er wusste, wo alles drauf zuläuft. Und zweitens, weil er in Gottes Wegen und Willen gelebt hat. Und das sieht man an diesem zweiten Teil von diesem Statement, wo es heißt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das steht so im Urtext, das haben nicht die Weight Watchers später hinzugefügt. Das war ganz klar, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Auch wenn es heute falsch verstanden wird. Das heißt eigentlich, besser übersetzt, er muss größer werden, ich aber muss kleiner werden. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wir sehen damit, dass er komplett im Gottes Willen unterwegs war. Warum? Weil hier so ein besonderes Wort steht. Da heißt wirklich diese Betonung, ich muss abnehmen. Und der Herr Jesus muss zunehmen, er muss größer werden. In dieser Formulierung, da steckt so dieses göttliche Muss drin. Es muss so sein, es ist im Willen Gottes, es ist festgelegt von Gott. Ich muss abnehmen, damit er größer werden kann. Er muss größer werden, weil es um ihn geht. Johannes ist in dieser Weise in einer unfassbaren Demut unterwegs. Ich weiß nicht, ob du mit dem Wort irgendwas anfangen kannst. Das ist auch so ein bisschen, ja, manche moderne Ohren reagieren da ja ein bisschen allergisch auch. Demut, das wirkt manchmal so, als muss man sich selber so auf negative Weise so klein machen. Ich habe da mal eine schöne, bessere Definition gefunden, wo es heißt, Demut bedeutet nicht, irgendwie schlechter von sich selbst zu denken. Es bedeutet, weniger an sich selbst zu denken. Und die Demut, die Johannes hier lebt, die vor Gott ist, eine Demut vor Gott, die ist etwas unfassbar Befreiendes und Glücklichmachendes bei Johannes, wie wir es sehen. Weil ich wissen darf, es gibt was Wichtigeres im Leben als mich. Und das ist eine großartige Botschaft, das ist eine großartige Befreiung, die unsere Seele wirklich freisetzen kann. Auch wenn ganz viel in unserem Leben sich erstmal diesem Gedanken widerstrebt. Es gibt etwas Wichtigeres im Leben als ich selbst. Und ich glaube, unsere Gesellschaft leidet an ganz vielen Punkten an der umgekehrten Prioritätensetzung. Weil jeder von uns immer denkt, ich bin wichtig, ich bin der Mittelpunkt, ich muss sehen, wo ich gelingendes, glückliches Leben finde. Und dann Ellenbogen raus und vorwärts. Aber diese Demut, die ist wirklich ein Schlüssel für ein fröhliches Leben mit Jesus als unserem Herrn. Und Johannes hat diesen Schlüssel gefunden. Vielleicht hilft dir auch beim Thema, ja, Suche nach Glück, dieser Gedanke. Glück ist ja immer sehr abstrakt Wir benutzen das ganz oft. Unser Wort Glück leitet sich ja ab von dem Wort Glücken. Das hilft schon ein bisschen bei der Interpretation. Und das kommt von dem Wort Gelingen. Also ein glückliches Leben. Wenn wir eigentlich nach Glück suchen, meinen wir eigentlich damit, wir brauchen ein Leben, das gelingt. Und dann haben wir wieder diesen Gedanken dabei. Wir wollen an ein Ziel kommen. Wir wollen, dass das, was ich an Entscheidungen treffe, was ich erlebe im Leben, Gutes und Schlechtes, ich will, dass ich am Ende doch Glück habe, dass ich ans Ziel komme, dass das Leben gelingt. Und Johannes hat es erlebt und darum war er ein glücklicher Mensch. Aber wir sind beim Thema Demut und da kommt es in unserem Text zu einem ganz spannenden Kontrast. Ein Kontrast nämlich zwischen den Jüngern des Täufers auf der einen Seite und ihm selbst, Johannes dem Täufer, auf der anderen Seite. Da sehen wir ganz stark diese verschiedenen Herzenseinstellungen eigentlich. Da geht hier irgendwie die Streitfrage los über die Reinigungsrituale und da tritt dann dieser Jesus irgendwo auf in einer etwas anderen, entfernten Gegend und dann kriegen das irgendwie mit, dass der jetzt auch tauft und da kommen so viel mehr Leute hin und dann kommen die Jünger vom Johannes zu ihm und sagen, hey, guck mal, was ist da los? Jedermann kommt zu ihm. Mach was, so nach dem Motto. Ja, die stellen das so als Problem dar. So nach dem Motto, du bist ja auch noch selbst schuld. Du hast jetzt den Leuten gesagt, die sollen lieber zu ihm gehen, ja? Und jetzt passiert es auch noch. Was ist jetzt mit uns? Jetzt kriegen die ganzen Jünger ab. Jetzt ist der bessere Rabbi. Was ist mit uns? Also da ist sofort so Neid da. Die Frage danach, wer hat denn jetzt recht, ja? Wer hat die meisten Follower sozusagen? Und in der Antwort von Johannes kommt aber dieser klare Fokus der Demut, der klare Fokus auf Jesus. Es liegt alles in Gottes Hand. Es hat alles seine Richtigkeit. Ich bin nur der Freund des Bräutigams. Und was ist das jetzt für ein Privileg, wenn ich zugunsten vom Blick auf Jesus, zugunsten von Jesus, um der Liebe Jesu willen, mich selbst komplett zurücknehmen kann und sagen kann, Hauptsache, Jesus wird größer. Er muss größer werden. Und mit allem, was ich tue, will ich dazu beitragen, weil es so sein muss, dass er größer wird. Uns geht es aber oft auch genauso wie diesen Johannesjüngern. Ja, wir leben zwar Glaube, wir leben Gemeinde, aber wir verlieren ganz oft auch Jesus als die Mitte aus den Augen. Da wird verglichen, habe ich genauso schon erlebt, in irgendwelchen Pastorentreffen, da wird verglichen, welche Gemeinde größer ist. Ja, man benutzt da vielleicht ein paar frommere Formulierungen, aber letztlich geht es darum, wer die meisten Taufen durchgeführt hat, auch das wird ja immer schön erhoben, wer den cooleren Lobpreis hat, ja, den schicksten Livestream und wer, ja, das zu meinem persönlichen Leidwesen, den hipsten Pastor hat. Ja, da kommt dann sofort so ein Leistungsgedanken rein auf der größeren gemeindlichen Ebene, aber es gibt es ja auch auf der ganz persönlichen Ebene. Als Christen, wir vergleichen uns. Wir sind vielleicht neidisch, wenn andere da irgendwie andere Gotteserfahrungen gemacht haben, blicken dann irgendwie auch argwöhnisch drauf, spielen das vielleicht sogar herunter, wenn andere mehr Bibelwissen haben, ja, oder wenn wir anderes Bibelwissen haben als andere, dann erhöhen wir uns selbst gerne mal. Wenn andere scheinbar eine präsentere Rolle spielen im Gottesdienst, im Dienst für Gott, in der Gemeinde, dann fühlen wir uns auch hin und wieder klein. Diese Dynamiken gibt es, die passieren und so weiter und so fort. Und jeder kennt es in der einen oder anderen Version. Johannes macht hier eine Sache ganz klar. Gott teilt jedem seinen Platz zu. Mag es klein aussehen oder groß, aber weil Gott es zuteilt, ist der Platz immer wichtig und gut. Gott gibt die Gaben. Und das Ziel ist nicht, dass ich im Mittelpunkt stehe, sondern dass Jesus größer werden muss und ich dazu beitrage. Und Johannes wusste das, er kann am Ende sagen, mein Dienst ist jetzt beendet. Ich trete zurück. Es hatte seine Zeit, ich hatte meine Zeit und die ist jetzt vorbei. Komme, was jetzt wolle, ich trete zurück. Auch der Rest liegt in Gottes Hand. Aber damit Gott verherrlicht wird, damit Jesus größer wird, trete ich zurück. Und deswegen soll dieser Blick auf Jesus im besten Sinne demütig machen. Denn dann ist mehr Platz für Liebe. Wenn es nicht mehr um mich geht, bin ich freigesetzt für Liebe. Denn Liebe ist immer was komplett nicht egoistisch ist. Liebe ist immer komplett auf den anderen fokussiert, geht immer ganz weg von mir selbst. Und ich habe mehr Raum für gemeinsames Wachstum auf Jesus hin. Neid ist falsch. Johannes betont es ja hier, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Wenn wir in der Gemeinde gemeinsam unterwegs sind, dann hilft uns auch dieser Blick für das Miteinander. Dann können wir wissen, wer etwas hat, der soll nicht meinen, es wäre irgendwie was Besseres, es wäre eigene Leistung. Nein, dem Herrn sei Dank, es ist mir vom Himmel gegeben. Und wer etwas Bestimmtes nicht hat, der soll nicht neidisch sein, sondern fröhlich, dass Gott seine Gaben und Ämter zuteilt, wie er will. Warum auch immer. Vielleicht, weil er ein bisschen mehr weiß und manche Dinge besser weiß als ich. Und das ist eine wichtige Lektion, denn die meisten von uns spielen im Reich Gottes oftmals scheinbar eher eine kleinere Rolle, nicht so präsent. Aber alle haben wichtige Aufgaben. Und ich glaube, wir müssen erkennen und wir dürfen erkennen, wir sollen erkennen, dass Gott jeden von uns genug geliebt hat, um uns genau den richtigen Platz in seinem Plan zu geben. Und am Ende zählt nur das eine, wird Jesus sichtbar unter uns und weisen wir durch unseren Dienst, klein oder groß, weisen wir durch unser Leben auf ihn hin. Wir müssen erkennen, dass Gott uns genug geliebt hat, um uns genau den richtigen Platz in seinem Plan zu geben. An dieser Stelle ein kurzer Exkurs. Ich hatte ja schon das Stichwort, wer hat die meisten Taufen durchgeführt? Mit dem kleinen Augenzwinkern natürlich. Aber tatsächlich kommt ja, und das werdet ihr beim Lesen, wenn ihr die Texte selber mal nacharbeitet oder vorarbeitet in den Serien, ja auch merken, dann kommen diese Fragen auf. Auch wenn es hier im Hauptpunkt von diesem Text nicht um Taufen geht, aber das wird ja hier irgendwie erwähnt. Und Jesus taufte, wie selbstverständlich heißt es. Wenn du weiterliest, wirst du dir die Frage stellen im Kapitel 4, wo es dann nämlich heißt, so als Nebensatz, übrigens, Jesus hat nicht selber getauft, sondern seine Jünger. Und es wird ein bisschen Fragen aufwerfen, deswegen kurzer Exkurs und ich sage einfach meine Gedanken ganz kurz dazu. Warum das hier nochmal erwähnt wird, Jesus hat auch nicht selber getauft. Das kann verschiedene Sachen bedeuten. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Jesus die Aufsicht führte. Ja? Seine Jünger haben es ausgeübt, er hat die Aufsicht geführt, dann haben sie so quasi unter seine Autorität getauft. Vielleicht hat er das auch gemacht, um spätere Streitfragen zu vermeiden. Bei Paulus lesen wir das einmal, dass er so richtig froh ist, dass er nicht so viele getauft hat, weil dann sonst so wieder so nicht demütige Streitfragen aufkommen. Und dann Leute sagen könnten, naja, ich bin ja von Jesus persönlich getauft worden. Ich bin von Paulus getauft worden. Das kann ein Aspekt sein. Aber ich denke, es macht auch deutlich, dass Jesus hier etwas Neues einleitet, eine neue Qualität von Taufe einleitet. Nicht mehr so die Taufe des Johannes, die Taufe zur Buße, die er vorbereiten sollte auf den Messias, auf Jesus. Sondern Jesus wird vor allem dann durch sein Tod und seine Auferstehung etwas ganz Neues bewirken, ein neues Zeitalter, den neuen Bund. Und somit gewinnt auch Taufe dann eine ganz, ganz andere, neue Bedeutung. Aber was unser heutiges Taufen auch symbolisiert, ist das, dass wir auf diesen Glauben, auf diesen neuen Bund antworten, dass wir das bekennen dürfen, so wie wir es auch damals schon hier bekannt wurde im Kontext von Johannes. Ich möchte diesem Rabbi folgen. Ich möchte Johannes folgen. Ich möchte Jesus folgen. Die Taufe bei Johannes war also eine Vorbereitung auf Jesus, wie er selber auch sagt im ersten Kapitel. Unsere Taufe aus Glauben heute ist vielleicht sowas wie eine Nachbereitung, ein Bekenntnis dazu, was Jesus für mich und in mir getan hat. Und ich will das auch kurz erwähnen, nicht nur, weil es der Text so aufwirft, sondern und das ist jetzt wirklich nicht abgesprochen gewesen, das war jetzt wirklich so ein bisschen, glaube ich, das Augenzwinkern Gottes auch. Ihr wisst ja, ich habe ja schon im Januar festgelegt, dass wir diese Predigtserien machen und ich habe jetzt nicht geplant, wann jetzt genau welches Kapitel drankommt. Und ich finde deswegen ein schönes Augenzwinkern Gottes, dass jetzt genau heute mal so ein bisschen zumindest der Gedanke Richtung Taufe gelenkt wird, weil sich nämlich in der vergangenen Woche tatsächlich zwei aus der Gemeinde auch bei mir gemeldet haben und gesagt haben, hey, ich möchte mich gerne taufen lassen. Und das fand ich einfach eine schöne Doppelung, die wollte ich an der Stelle auch gerne mal erwähnen. Zum einen, dass wir uns da schon mal mit freuen dürfen, darauf freuen dürfen, auf diesen gemeinsamen Weg. Aber auch um allgemein nochmal die Einladung auszusprechen, wenn du diese Frage vielleicht offen hast bei dir, wenn du auch damit da vielleicht darüber nachdenkst, dann komm doch gerne auf mich zu, auf uns als Gemeindeleitung zu. Und dann können wir unverbindlich auch über Taufe reden. Also unsere potenziellen Täuflinge hier, die sagen auch, meine Freude ist erfüllt. Ich habe in Jesus was gefunden, wo ich nirgendwo anders finden werde. Und darauf möchte ich antworten. Das möchte ich öffentlich bekennen. Ich will ganz und gar zu Jesus gehören. Das macht mir eine große Freude zu hören. Und es passt schön zu dem, was Johannes sagt. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Exkurs Ende. Zurück zu Johannes. Ich habe es gesagt, er hat ein Ziel im Leben, das zeigt dieser Text deutlich, weil er Jesus hatte. Aber die Frage wird auch behandelt, warum ist Jesus denn derjenige, der wirklich Sinn und Ziel geben kann? Auch darauf geht der Text ein und es heißt dann zum Beispiel so, ab Vers 31, der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. So der hintere Teil, so ab Vers 31 unseres Textes, der ist eigentlich nur noch pure Christologie, ja, Lehre über Jesus, Anbetung von Jesus, was er getan hat. Und wir finden darin die Verankerung für die Überzeugung des Johannes, dass er Sinn und Leben gefunden hat. Anders als alle weltlichen Dinge oder andere Menschen kann uns nur Jesus allein wirklich sagen, was Sinn und Ziel unseres Lebens ist, was uns auf Dauer Gelingen schenkt, Glück schenkt, was passieren muss, damit wir sagen können, meine Freude ist erfüllt. Und die Begründung liegt darin, zum einen, weil nur Jesus der ist, der von oben gekommen ist. So banal, so klar. Nur der, der aus dem Himmel gekommen ist, kann der wahre Kronzeuge sein und alle Irrungen und Wirrungen überblicken und auflösen. Wenn ich bei einer langen Autofahrt unterwegs bin und im Radio die Meldung kommt, dass in 100 Kilometern Stau ist und ich vielleicht mal abfahren sollte, dann kann ich das gut oder schlecht finden. Ja? Meine Meinung ist da aber erstmal vollkommen egal. Ich kann das sogar ignorieren. Aber die Tatsache bleibt, dass da eben von oben, dass da oben irgendwo ein Verkehrshelikopter unterwegs ist, der die bessere Sicht hat, der mehr weiß als ich. Und ich komme nun mal schneller ans Ziel, wenn ich mich darauf verlasse, was der von oben über meinen Weg sagt, wenn ich dem vertraue und Glauben schenke. Der, den Gott gesandt hat, der redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Das ist die zweite Begründung, warum Jesus diesen Sinn und dieses Ziel geben kann. Weil er der Sohn Gottes ist, weil er von oben gekommen ist, weil Gott keinen Messbecher benutzt, wenn er den Heiligen Geist ausgießt. Jesus hatte den Geist Gottes in der Fülle. Und was er spricht, sind die Worte Gottes, ist die Weisheit Gottes, ist die Erkenntnis Gottes. Und in Jesus hat Gott uns alles gegeben, was wir brauchen. Ohne Limits, ohne irgendwelche Einschränkungen und Rätsel. Jesus ist der, der von oben kommt und damit auch Schluss mit Religion macht. Nicht ich muss in den Himmel gelangen, ich muss mir nicht meinen Turm zu Babel bauen, um da hochzukommen. Nein, es gibt das Evangelium, das Ende von Religion. Jesus ist den umgekehrten Weg gegangen, er ist zu uns nach unten gekommen, um der eine Kronzeuge für Gott zu sein. Und in Romanen, wie vor Gerichten, gilt das Gleiche. Der bestmögliche Zeuge ist bestmöglich objektiv. Und wer ist objektiver als Gott selbst, der alle Wege, alle Situationen, alle Herzen kennt? Und auch das gehört zu Demut, zu sagen, ich weiß es nicht, aber er weiß den Weg für mich. Jesus ist von oben gekommen, Jesus spricht die Worte Gottes und Jesus selbst ist das Ziel. Im Johannesevangelium wird der Sinn des Lebens auch angesprochen, obwohl andere Worte benutzt werden. Im Johannes 17, Vers 3 beantwortet die Bibel die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Durch Jesus Christus Gott kennenzulernen, das ist der Sinn des Lebens. Das ist das wahre Leben. Das ist das Ziel unseres Lebens. Und wir dürfen dank Jesus und in Jesus sagen, diese meine Freude ist erfüllt. Du hast Jesus. Und mit den Worten aus unserem Text heute klingt das dann so: Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Auch hier wieder das, ja? Alles ist ihm gegeben. Jesus ist der vollkommene Kronzeuge. Es bleibt für deine Rettung, für das Ziel deines Lebens, nichts ungeklärt, wenn du Jesus hast. Aber auch das gehört zur Wahrheit dazu. Auch das macht der Text hier nochmal deutlich. Ohne Jesus kannst du noch so sehr dem Ziel des Lebens hinterherjagen. Du wirst es nicht finden. Und das ist tragisch. Du bleibst verloren. Du hast das ewige Leben nicht. Gottes Zorn über die Sünde bleibt auf dir. Und auch das kannst du wie die Demut oder den Helikopter so anstößig finden, wie du willst. Diesen Gedanken von Sünde und Verlorenheit. Und du kannst dich über die Staumeldungen aufregen, aber Fakt ist, ohne Gott haben wir diese Orientierung nicht. Und ohne Gott sind wir sündig, auf dem falschen Weg unterwegs, der nicht zum Leben führt. Und auf diesem Weg fahren wir dann mit Tempo 180 ungebremst aufs Stauende und schaden uns und schaden mit diesem Leben anderen. Und das ist es, was Gottes Zorn auslöst, der nicht irgendwie impulsiv ist wie unser menschlicher Zorn, sondern der zielgerichtet ist, der klar ist, der gerecht ist, der, weil Gott die Liebe ist, nicht anders sein kann und nichts gut nennen kann, was Menschen kaputt macht. Und uns deswegen in Jesus Rettung, Sinn und Ziel schenken möchte. Ein Leben mit Sinn und Ziel kann erst dann gelingen, wenn Jesus dir die Tür zum ewigen Leben aufschließt, dich rettet durch sein stellvertretendes Leben, seinen Tod, seine Auferstehung, indem er sich zwischen dich und das Stauende wirft und mit seiner Macht und Größe diesen ganzen Schaden abfängt und dich auf eine neue, freie Spur lenkt. Dieser Text, vielleicht habt ihr es gemerkt, so, der ging ja los mit einer Streitfrage über die Reinigungsfrage und Reinigungsritual der Juden. Wie werde ich vor Gott gerecht? Wie komme ich zu Gott? Und sie endet mit der klaren Botschaft, ja, dass in den Ritualen, in der Religion nicht das Heil liegt. Das Heil liegt auch nicht in einem anderen Menschen. Das Heil liegt allein in Jesus, der Sohn Gottes, der von oben gekommen ist. Und der Text öffnet die viel größere Perspektive. Heil und Rettung bei Jesus bedeutet nicht, dass wir halbwegs irgendwie grob gereinigt werden, sodass wir irgendwie gerade noch durch die Hintertür in den Himmel kommen. So gerade noch gerettet, so halbwegs gut. Heil und Rettung bedeutet, dass unser Leben schon hier und jetzt an Bedeutung und Sinn und Ziel gewinnt, weil wir das große Ziel in Jesus sicher haben. Komme, was wolle. Trotz aller Irrungen und Wirrungen, die es noch geben wird. Und wenn das in unser Herz einschlägt, ja, dass dieses Leben sein Ziel gefunden hat, dass unsere Freude vollkommen ist, weil wir Jesus haben, dann verstehen wir diesen Jubelschrei. Ich stelle mir vor, er hat geschrien, er hat es laut gesagt, mindestens von Johannes, wenn er sagt, diese meine Freude ist nun erfüllt. Ich gehöre zu Jesus für Zeit und Ewigkeit. Ich möchte noch beten. Jesus, wir suchen so viel Glück an so vielen falschen Stellen. Und oft geht es uns viel zu gut, als dass wir ernsthaft die Frage stellen, wie gelingendes Leben am Ende wirklich auszusehen hat. Und es tut uns leid, Herr, dass wir viele, viele Dinge im Leben haben, die uns so viel wichtiger sind als das, was du sagst. Und wir bitten dich um Vergebung dafür. Und wir danken dir, dass es dir um so viel mehr geht als nur unser kurzfristiges Glück und eine oberflächliche Fröhlichkeit, sondern dass du von jedem von uns möchtest, dass wir sagen dürfen, wir haben die Freude gefunden, wir haben Jesus gefunden, wir haben das wahre Leben gefunden. Danke, dass du alles dafür getan hast, dass wir das sagen dürfen. Und wir bitten dich, dass das ganz tief in unsere Herzen eindringt, dass es echt wird, dass es kein Lippenbekenntnis ist, sondern dass es unser wahrer Glaube ist, dass du unser Ziel bist, Herr, mit allem, was dazugehört. Danke für dein ewiges Leben, Herr. Danke für Sinn und Ziel und Bedeutung. Und danke für ewige Freude. Amen.